Hin und wieder taucht ja Isomaltulose in Zutatenlisten von unter anderem Isodrinks oder auch von Energy Gels auf. Und was genau Isomaltulose ist und warum es eben einigen Sportlerprodukten mehr oder weniger intensiv zugesetzt wird, das erfährst du in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, die Isomaltulose, die taucht übrigens nicht nur in Sportlerprodukten auf. Wenn du Zutatenlisten von, ich sag mal, den bunten Milchprodukten liest, also so Kakaomilch oder Fruchtmilch oder so Joghurts oder auch gerade die Produkte, wo man so sagt, irgendwie ein Pudding mit mehr Eiweiß oder dergleichen oder gewisse Backwaren oder Cerealien aus dem Frühstücksregal oder Müsliriegel oder Süßigkeiten, gerade alles, was in Richtung Gummibärchen und Kaubonbons oder Bonbons geht oder Fruchtsaftgetränke oder Limonaden oder so Instantpulver, wo man daraus Getränke zaubern kann. All das sind so typische Einsatzfelder für Isomaltulose, also alles, wo es irgendwie um Süße geht und Sportlerprodukte natürlich auch, die ich eben schon nannte. Und wir hätten noch so klinische Produkte, spezielle, ja, ich sag mal, Trinkmahlzeiten auch für Patienten, die werden auch zum Teil mit Isomaltulose angereichert. Was ist das denn jetzt? Es handelt sich um ein Kohlenhydrat. Genau genommen zählt Isomaltulose zu dieser Größengruppe Zucker, weil es eben ein Zweifachzucker ist, auch Disaccharid genannt, und es hat im Grunde die gleiche Summenformel wie Haushaltszucker, also wie Saccharose. Das heißt, es besteht aus genau den gleichen Einzelbausteinen, nämlich aus Glucose und aus Fructose. Auch der Brennwert ist gleich wie bei allen anderen Kohlenhydraten auch. Das heißt, wir reden von 4 Kilokalorien pro Gramm. Und die Isomaltulose wird normalerweise eben auch vollständig verdaut. Ausnahme kann sein, wenn du jetzt sehr intensiv sportlich unterwegs bist, eine hohe Herzfrequenz hast und trotzdem hohe Mengen an Isomaltulose versehentlich das falsche Getränk genommen hast, dann kann es passieren, dass es eben nicht ganz so gut aufgespalten wird und du dann vielleicht irgendwie Blähung kriegst. Das ist aber eher ein Anwendungsfehler, das sollte nicht vorkommen normalerweise. Es gibt übrigens noch eine weitere Bezeichnung für Isomaltulose. Genau genommen handelt es sich um einen Markennamen. Der ist auch mit diesem kleinen TM hochgestellt versehen. Das heißt, da handelt es sich um eine geschützte Markenbezeichnung und die heißt Palatinose. Und die Rechte daran, die hat die Südzucker AG. Das liegt einfach daran, weil die im Prinzip diese Isomaltulose entdeckt haben bzw. diesen Herstellungsweg zuerst beschritten haben und sich das dann auch entsprechend schützen lassen haben. Das war allerdings schon Ende der 50er Jahre, wo das im Prinzip das erste Mal aufgetaucht ist. Und wenn du recherchierst, dann findest du auch in sämtlichen Ländern dieser Welt eben Palatinose geschützt und die Markenrechte, die hat dann die Südzucker AG. So, wenn jetzt so viel gemeinsam ist mit Haushaltszucker, was ist denn jetzt der Unterschied? Es ist im Grunde die Verknüpfung, also die sogenannte Bindung zwischen diesen Einzelbausteinen und die Verbindung ist bei Isomaltulose deutlich stärker. Das heißt, da brauche ich im Prinzip nochmal ein anderes Enzym oder von diesem Enzymkomplex, der auch dabei ist, die Saccharose zu spalten, nehme ich halt die andere Seite und da wird die Isomaltulose zerlegt. Aber das dauert ein bisschen länger und demzufolge habe ich auch eine verzögerte Freisetzung dieser Einzelbausteine ins Blut. Und dann haben wir noch den Punkt, der genauso ist wie bei der Saccharose, dass ja erstmal nur die Glucose direkt ins Blut geht und die Fructose biegt im Prinzip nochmal ab zur Leber und wird dort dann umgebaut zur Glucose. Das heißt, diesen zeitverzögerten Effekt von der Fructose, den haben wir auch bei der Isomaltulose. Aber was bei der Isomaltulose noch zeitverzögernder hinzukommt, ist, dass die Spaltung länger dauert und demzufolge ist auch die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel von der Isomaltulose insgesamt geringer als von Haushaltszucker. Und deshalb sagt man halt, ach, das ist ja eigentlich cool. Dann können wir ja allen, die da Probleme haben mit einem zu hohen Blutzuckerspiegel und dann eben auch mit der Insulinantwort, die nötig wird, dann geben wir doch den Leuten, Diabetikern zum Beispiel, eher Isomaltulose. Ist doch schlau. Was ja stimmt. Ja, und genau dieses langsame Abbauen, das ist auch der strategische Ansatz, warum Isomaltulose eben in Isodrinks oder in Getränkepulver für Isodrinks reingerührt wird oder auch Gels zugesetzt wird, um eben dieses Kohlenhydratgemisch strategisch noch ein bisschen zu verfeinern, indem man sagt, oh, wir packen noch was rein, was noch ein bisschen länger braucht, um eben noch ein gewisses Zeitfenster hinten dran zu hängen, wo eben auch Glucose letzten Endes bereitgestellt wird, vielleicht auch mit vorherigem Umbau. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen Isomaltulose und Saccharose. Die Isomaltulose schmeckt ungefähr halb so süß. Das heißt, dort hast du im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache ein Endprodukt weniger süß, aber Achtung, wenn du 1:1 austauschst, sparst du keine Energie. Das ist ein Trugschluss. Also das ist ja das gleiche Spielchen, was mit Maltodextrin gemacht wurde, wo man ja auch Zucker ausgetauscht hat, gerade auch Traubenzucker, gegen anteilig ein bisschen Maltodextrin. Und dann hieß es immer, oh, das Produkt ist jetzt weniger süß, Stichwort kakaohaltiges Getränkepulver. Und dann denkt der Verbraucher, ach naja, weniger süß könnte ja bedeuten weniger Energie, Pustekuchen. Das ist nicht so, wenn du ein Kohlenhydrat hernimmst, was die gleiche Energie liefert, aber eben anders stark süß schmeckt. Und insofern lohnt es sich ja immer zu gucken, okay, wenn irgendwo steht weniger süß, guck dir immer an, was die Angaben zu den Nährwerten wirklich sagen, dort findest du im Prinzip die Antwort auf die Frage, ob es wirklich einen Unterschied gibt. Zumindest in Bezug auf die Energie und die Zuckeranteile vielleicht, weil ja nur Einfach- und Zweifachzucker unter diese rechtliche Kennzeichnung Zucker fallen. Das ist nicht ganz so einfach, aber so funktioniert das eben. Und noch ein zweiter oder ein weiterer, eigentlich dritter Unterschied: Isomaltulose ist oder gilt als zahnfreundlich, weil es eben nicht diese kariogene Wirkung hat wie andere Zuckerarten, auch wie eben Saccharose. Und das ist auch als sogenannter Health Claim zugelassen. Das heißt, überall, wo Isomaltulose drin ist, in bestimmten Mengen, darf zahnfreundlich draufgeschrieben werden. Das ist dann wieder für Kaugummis interessant. Kommt das jetzt eigentlich in der Natur vor, Isomaltulose? Ja, aber nur in sehr geringen Mengen, und zwar in Honig, auch in Zuckerrohr und ja, so ein bisschen in der Zuckerrübe. Aber für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, da nimmt man nicht diese Ursprungsfundstellen, sondern man nimmt Rübenzucker, also Saccharose, die aus Rübe hergestellt wird, und verändert die mit Hilfe von Enzymen, sodass eben diese Bindung verstärkt wird. Und zwischen diesen beiden Einzelbausteinen, und dann nennt sich das eben Isomaltulose. Ist auch als neuartiges Lebensmittel zugelassen in der EU. Und wenn, das ist auch spannend, wenn Isomaltulose irgendwo drin ist, muss eigentlich der Hinweis drauf, dass es sich um eine Glucose- und Fructosequelle handelt. Das Witzige ist, dass man das eigentlich immer genauso auch draufschreiben könnte, wenn irgendwas mit Haushaltszucker gesüßt ist oder mit Glucose-Fructose-Sirup oder mit Fructose-Glucose-Sirup oder mit Invertzuckersirup, aber da steht es nicht, interessanterweise. Also auch wieder spannend, aber so sind halt die Kennzeichnungsregeln in der EU. Das Verkaufsargument oder das Einsatzargument schlechthin ist ja die Wirkung auf den Fettstoffwechsel, den die Isomaltulose bietet, und zwar eine positive im Sinne von, dass sie die Fettstoffwechselrate nicht nach unten dreht, weil eben Isomaltulose die Blutzuckerkurve nur mäßig ansteigen lässt und damit ja auch diese Insulinantwort gering ausfällt oder gar ausbleibt. Und je weniger Insulin im Blut, desto höher nun mal die Fettstoffwechselrate. Das ist ein ganz altes Gesetz, das ist auch nicht neu, das wird in zig Diätkonzepten genutzt. Darum geht es eigentlich immer, wenn du Gewichtsmanagement betreiben willst. Das ist überhaupt nichts Neues. Und deshalb gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu, auch um diesen ganzen Isomaltulose-Hype, ich nenne es jetzt mal so, dass man sich wirklich immer das Gesamte anschaut. Wie viel Kohlenhydrate isst jemand? Wie ist diese Kohlenhydratzufuhr in den Mahlzeiten rund um ein Training? Auch wie sind die Abstände zwischen den Mahlzeiten? Das ist unheimlich spannend, weil das natürlich auch den Unterschied macht in puncto Auswirkungen auf die Blutzuckerkurve. Immer wenn ich Kohlenhydrate esse, habe ich die ja. Aber die ist nicht automatisch immer gleich intensiv. Das hängt auch davon ab, ob du irgendwas noch dazu isst zur Kohlenhydratquelle. Das ist ein Unterschied, ob du sagst, ich esse nur Obst oder nur einen Obstsalat. Oder ob du sagst, ach, ich mache so eine Quark-Joghurt-Mischung oder nur Quark und dann nehme ich noch ein paar Nüsse oder ein paar Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne oder so dazu. Und dann gucke ich, dass ich auch anteilig immer so ein paar Beeren mit dabei habe in meiner Obstmischung oder vielleicht nur Beeren. Und schon hast du eine völlig andere Situation, als ob du jetzt Banane, Mango, Ananas isst, mit Trauben noch vielleicht. Das war nur ein Beispiel, das lässt sich jetzt an unterschiedlichsten Mahlzeiten noch fortsetzen. Wenn du jetzt nur Kartoffeln mit Tomatensauce, Nudeln mit Tomatensauce isst, kannst du auch Gnocchi mit Tomatensauce essen, geht ja genauso. Da ist es vielleicht typischer. Das ist ein Unterschied. Oder ob du sagst, ich esse Nudeln mit einer Bolognese-Soße, jetzt mal völlig egal, ob das mit Fleisch oder mit Linsen gemacht ist. Und dann nehme ich vielleicht noch Käse dazu und esse vielleicht noch irgendein Dessert auf Joghurt- oder Quarkbasis oder was anderes. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und so muss man es ja auch immer bewerten. Also dieses einzelne Anschauen von speziellen Lebensmitteln ist alles nett, aber es ist nicht Praxis. Und es verwässert manchmal auch eben das Endergebnis, ja. Kommen wir mal zu diesem ganzen Themenfeld oder dem Einsatzfeld Sport, Ausdauersport. Da kann man ja auf die Idee kommen, oh, ich mache Ausdauersport, um meinen Körperfettanteil zu reduzieren und so, da ist doch Isomaltulose ganz cool. Ja, das stimmt, aber dazu gehört eben auch, dass du lange trainierst und dass du bei moderater Intensität trainierst. Da eben, wo der Fettstoffwechsel trainiert werden soll, unter den Bedingungen, ist es durchaus sinnvoll. Da gibt es ja auch Hersteller, die dann das Ganze als Low Carb verkaufen oder als Isomaltulose pur. Kann man es auch in großen Dosen erwerben. Alles möglich, gibt es mit und ohne Elektrolyte. Schmeckt von der Süße her vielleicht ein Ticken süßer als Maltodextrin, aber hat eben diese, ich sag mal, verzögerte Blutzuckerwirkung. Das ist so das eine. Aber es kommt, wie gerade schon gesagt, immer auch drauf an, was hast du denn vorm Training gegessen? Wenn du beispielsweise schön üppig frühstückst mit ordentlich Kohlenhydratquellen und eine Stunde später sitzt du schon auf dem Rad, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Blutzuckerkurve sehr wohl irgendwie einen Schwung gekriegt hat nach oben, was aber vom Frühstück kommt. Da kannst du jetzt Isomaltulose im Getränk haben, wie du willst. Das ändert ja nichts daran, dass jetzt im Prinzip dein Frühstück erstmal seine Wirkung zeigt. Eine völlig andere Situation hast du, wenn du 2-3 Stunden nach dem Frühstück erst losfährst. Da ist ja eh der Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen abgesenkt worden oder ist auf jeden Fall im Normbereich. Und dann würdest du eben mit dieser Isomaltulose dafür sorgen, dass der sich nicht weiter aus diesem Rahmen bewegt, um den Fettstoffwechsel weiter, ja, auf einer guten Rate zu halten. Das heißt, das eine ist das Getränk, das andere ist immer die Frage, auf welchen Nährboden fällt das jetzt? Und dann muss man auch sich ernsthaft noch damit auseinandersetzen, wie sieht denn die gesamte Kohlenhydratzufuhr aus? Hat denn jemand überhaupt eine hohe Kohlenhydratzufuhr oder eher eine moderate? Das heißt, dahinter steckt ja immer die Frage, wie sind denn die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur bestückt? Wird jeden Tag trainiert oder sind immer so 2-3 Tage Pause mit ordentlich kohlenhydratreicher Kost, weil das eben gerade gemacht wird? Dann habe ich natürlich auch für meine Power im Training immer noch so ein paar Kohlenhydrate in der Muskulatur, die genutzt werden. Klar habe ich durch diese Isomaltulose im Getränk keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, weil ich es eben nicht aus dem Magen-Darm-Trakt holen muss, meine Glucose, aber ich habe zumindest auch immer eine stete Versorgungslage, um meinen Fettstoffwechsel am Laufen zu halten. Also gerade bei Kohlenhydraten darfst du dir immer das gesamte Ding angucken, nämlich was ist eventuell in der Speicherform da, in der Muskulatur in dem Falle, vielleicht weil ich kurzfristig gegessen habe von meinem Frühstück eine Stunde vorher, hat es vielleicht auch was in die Leber geschafft und dann hast du eben parallel noch das, was du über den Darm anbietest beim Training. Das spielt ja alles zusammen und das darf nicht verwässert werden. Deswegen ist auch immer wichtig zu gucken, unter welchen Konditionen sind die Studien gemacht worden. Welche Menge wurde aufgenommen? Du kannst ja diese Situation, dass der Blutzuckerspiegel nicht so nennenswert ansteigt, auch ohne Isomaltulose hinkriegen. Muss dich halt ein bisschen damit auseinandersetzen, ja, aber es zählt genauso. Und bei dieser ganzen Diskussion um diese Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel von irgendwelchen Kohlenhydraten, die ich esse, darf man ja eben nie vergessen, wann was der Muskelzelle wirklich zur Verfügung steht und ob überhaupt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was war denn eventuell schon drin? Also das gehört auch mit dazu, definitiv. Das wird auch manchmal verwässert. Na klar fühle ich mich besser, wenn ich eine Woche keinen Sport gemacht habe und dann mit Isomaltulose starte. Da habe ich auch noch genug, meistens jedenfalls genug, ja, so Grundlagen-Kohlenhydrat-Depot in meiner Muskulatur. Das ist jetzt nicht so die ganz große Kunst, da auch ordentlich Leistung zu bringen, sag ich mal. Was mit Isomaltulose definitiv nicht zu machen ist, das sind diese schnellen Energiekicks. Dafür ist die nicht gemacht. Dafür brauche ich Glucose, Maltodextrin oder Haushaltszucker, also Saccharose steht ja immer auf der Zutatenliste dann drauf. Das wäre dann sinnvoll. Natürlich gibt es auch Gels und Isotrinks, wo Isomaltulose mit eingemischt ist. Das ist dann so anteilig vielleicht bei 10% zu finden. Das ist insofern strategisch sinnvoll, dass man im Prinzip dieses Zeitfenster der Kohlenhydratfreisetzung ein bisschen in die Länge zieht, zumindest theoretisch. Ne? Am Ende kommt es ja immer auch darauf an, was du außerhalb dieser Produkte mit Isomaltulose noch so zu dir nimmst. Gibt es ja auch noch andere Dinge. Nur Isomaltulose wäre auch insofern unklug, weil du ja immer 50-50 hast, Glucose, Fructose, und du würdest diese beiden Transportsysteme nicht super gut oder nicht ideal auslasten. Wir haben einfach mehr Transporter, die Glucose aus dem Darm holen, als Fructose. Deswegen ist es immer schlau, also mindestens doppelt so viel Glucose anzubieten wie Fructose. Das ist dann schon wieder noch weiter ins Detail, aber das spricht eben auch dafür, gerade für die schnellen Geschichten eben, nicht auf Isomaltulose zu setzen und schon gar nicht pur. Ob man das jetzt anteilig 10% oder sowas in Isotrinks und Gels braucht, das sei mal dahingestellt. Also da gibt es auch nicht so richtig gute Studien, die zeigen, dass das einen Leistungszuwachs bringt. Das muss man an der Stelle auch ehrlicherweise mit dazu sagen. Aber auch hier bleibt die Geschichte, dass du es ausprobieren darfst. Aber auch das ist wieder so eine Sache. Du bist ja nie Kontrollgruppe und Interventionsgruppe gleichzeitig. Du musst dich für eins entscheiden und dann im Prinzip aus der Erfahrung hinaus für dich abwägen, hat mir das jetzt was gebracht, hat mir das jetzt nichts gebracht, und bitte vergiss nie zu gucken, auf welchen Nährboden fällt denn das Getränk oder das Gel. Und wichtig ist, gerade wenn das so größere Mengen an Isomaltulose sind, teste das aus, ob du es verträgst. Das wäre nochmal ganz günstig, denn gerade wenn du jetzt höhere Mengen davon aufnimmst und du bist schneller unterwegs, dann kann es sein, dass der Dünndarm nicht mehr hinterherkommt und die Spaltung nicht so gut funktioniert und dann doch ein bisschen was von der Isomaltulose weitergerät in den Dickdarm und dort gehört die nicht hin. Da passiert das Gleiche, als würde man zu viel Fructose aufnehmen, die nicht resorbiert werden kann. Aber das sind dann schon, ich nenne es mal Anwendungsfehler, also wenn man zu viel von diesen Zuckerarten bei zu hoher Intensität aufnimmt, die man eben nicht mehr gespalten kriegt. Fassen wir es nochmal zusammen. Du findest Isomaltulose in größerer Menge definitiv nur in industriell hergestellten Produkten, auch in Sportlerprodukten. In der Natur findest du sie in nur sehr, sehr geringer Dosierung. Es sieht aus wie Haushaltszucker, schmeckt aber nur halb so süß, besteht aber genauso wie Saccharose aus Glucose und Fructose, aber beide Einzelbausteine sind anders, sprich fester miteinander verbunden, und deshalb wird die Isomaltulose auch deutlich langsamer gespalten. Es dauert einfach länger als beim Haushaltszucker und demzufolge wirkt es sich auch deutlich dezenter auf die Blutzuckerkurve aus. Damit muss, wenn überhaupt, nur sehr wenig Insulin ausgeschüttet werden, und das bedeutet wiederum, ja, die Fettverbrennungsrate, die wird nicht gedrosselt oder muss nicht gedrosselt werden. Aber diesen Effekt kriegst du auch mit einer, ich sag mal, mit einem klugen Kohlenhydratmanagement in deiner Ernährung hin. Dafür braucht man nicht diese Isomaltulose, aber sie macht das Leben an der Stelle vielleicht ein bisschen einfacher, wenn sie richtig eingesetzt wird. Und wenn du nicht so richtig einschätzen kannst, ob deine Ernährung zu dem passt, was du ja sportlich erreichen willst, dann schaue ich mir das gerne mal an. Du müsstest dir nur einen Termin für einen kostenlosen Ernährungscheck buchen und das tust du unter foodeducation.de/ernährungs-check. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ganz wichtig, du müsstest dann nur zu diesem Termin auch wirklich konkrete Angaben machen können zu deinem Essverhalten. Also am besten hast du alles entweder aufgeschrieben oder getrackt und gegebenenfalls auch schon die Ergebnisse mit parat. Und damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Ich danke dir fürs Zuhören, sage tschüss bis zur nächsten Episode. Hab eine wundervolle Zeit bis dahin. Deine Julia.